Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne anknüpfend an das vorletzte Mal, wo wir uns das Thema der Paramita angeschaut haben und das erste Paramita uns angeschaut haben, die Großzügigkeit. Und auch anknüpfend an dann die Diskussion, eigentlich von letztem Mal, müsste ich fast sagen, wie die buddhistischen Texte aufgebaut sind. Dass das ja aus einer oralen Tradition kommt, sprich eine mündliche Übertragung. Das hat so ein bisschen bei mir nachgewirkt, weil das System eigentlich, finde ich, sehr gefinkelt ist. Das heißt, man lernt einen Text auswendig und es gibt dann so eine Dynamik, dass dieser Text oder Textteile einem immer wieder einfallen und man sowieso auf einem Kaugummi immer wieder drauf herumkaut und dadurch kriegt das so eine Vertiefungsdimension. Das heißt, man entdeckt immer mehr Ebenen, Bedeutungsebenen. Die Frage ist, ob die im Ursprungstext drinstecken, das ist immer so die Frage, aber der Prozess, der dadurch angeregt wird, ist die Vertiefung und die Vertiefung heißt vertieftes Verständnis und die Interpretation auf unseren eigenen Alltag. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und da ist es irgendwie ganz hilfreich, wenn man so eine Grundstruktur hat, die man immer so wie so eine Kuh so wieder kauen kann, merke ich so bei mir. Ja, dass ich, und jetzt habe ich gerade eine Textstelle gesucht und ich habe sie gar nicht gefunden, aber ich habe sie sozusagen, also die Amis sagen ja by heart, also auswendig. Und by heart ist nochmal, finde ich, auch ein interessanter Ausdruck, also vom Herzen her, also es ist so eingesickert. Und es lebt so ein Teil mit mir, habe ich jetzt den Eindruck. Und ich glaube, das ist, ich meine, so Mönche zur Zeit des Buddha und auch später, die haben ja im Prinzip keine Bücher gehabt, ja, sondern die sind ja, haben ja nur ihr Gewand gehabt, ihre Essschale, bisschen drumherum und das war's dann. Also haben nicht viel Besitz und mussten einfach diese Texte im Kopf haben. Und haben es dann natürlich in ihrem Leben so umgesetzt und anknüpfend an dieses Thema der Großzügigkeit gibt es jetzt so verschiedene Perspektiven darauf. Das ist vielleicht der beste Begriff. Die erste Perspektive ist, das ist ein Trainingsfeld, was uns zum anderen Ufer der Freiheit, der inneren Ruhe bringt. Also das wäre die Bedeutungsebene der Paramita. Das zweite Bedeutungsfeld ist, oder Perspektive, ist, dass es ein Gegengift ist. Und zwar ein Gegengift gegen die Gier. Also sozusagen, wenn ich sehr gierig bin, wie kann ich diese gierige Haltung ändern, was kann ich tun, damit sich das ändert? Und eine Idee ist, okay, versuch einfach Dinge loszulassen, Dinge weiterzugeben, großzügig zu sein. Und damit verändert sich diese festhaltende innere Haltung, dieses Engsein in Großzügigkeit, in Offenheit. Und die Tibeter, also ich kenne den Begriff des Gegenmittels eigentlich jetzt nur aus dem tibetischen Buddhismus. Im Palikaner müsste ich nochmal nachschauen, ob er auch mit, also ob der historische Buddha mit dem Begriff der Gegenmittel gearbeitet hat. Aber ich glaube, bei Gier ist es ziemlich klar. Bei der Aversion oder Aggression oder Ablehnung, wie immer man den Begriff übersetzt, ist das Gegenmittel die Freundlichkeit, also das Mitgefühl, das allumfassende Wohlwollen. Und das Interessante an, und auch das ist ein interessanter Begriff, ich hätte jetzt fast gesagt am Buddhismus. Das klingt aber sehr abstrakt, weil wenn man sich anschaut, was ist eigentlich Buddhismus? Dann gibt es da auch verschiedene Bedeutungsebenen. Man könnte jetzt sagen, und das ist unsere westliche Sichtweise, so wie es dieser Begriff eigentlich entstanden ist aus der Perspektive, ich sage jetzt mal, christlicher Missionare und christlicher Religionswissenschaftler. Die haben gesagt, das ist die Lehre des historischen Buddha. Das heißt, sie haben das auf eine Person zentriert. Deswegen vom Buddha, was er gelehrt hat, ist Buddhismus. Aber eigentlich hat der Buddha sein System nie Buddhismus genannt, sondern immer Dharma. Und das ist ein Begriff, der sagt, der meint eigentlich so, wie die Dinge funktionieren. Und wenn man das jetzt verknüpft mit dem Begriff Buddha, worum geht es eigentlich? Dann geht es um das Erwachen. Also der Buddha heißt übersetzt der Erwachte. Das heißt, derjenige, der aus seinen Illusionen, einengenden Konzepten erwacht ist zu innerem Freiraum, zu innerer Freiheit, wie auch immer. Das heißt, wenn man den Begriff Buddhismus benutzen würde, müsste man eigentlich sagen, es ist eine Lehre des Erwachens. Also des Wachwerdens, des Aufwachens. Und hat mit irgendeiner Person eigentlich null zu tun. Ja, also, sondern es geht um Prozesse des Wacherwerdens, der Aufmerksam, der auch der Intensität, aber sich wirklich diese Prozesse anzuschauen, wie kann ich wacher werden und diese Prozesse zu erforschen. Das ist eigentlich das Thema. Vollkommen unabhängig, wer der jetzt drauf gekommen ist. Und wenn man es historisch betrachtet, ist es ja sowieso immer auch die Frage, wo setzt man den Anfang? Ja, weil der Buddha ist ja auch in einer Kultur groß geworden und hat bei Lehrern gelernt. Das heißt, der hat auch schon Dinge übernommen. Also er hat nie bei Null angefangen. Sondern, also deswegen glaube ich, ist unsere Herausforderung immer auch die, diese Texte wirklich, ich würde sagen, in der Weise kreativ zu interpretieren, dass man sich immer fragt, okay, und was bedeutet das jetzt für mich? Also wie fülle ich diese Struktur mit meiner Bedeutung für meinen Alltag? Dann ist natürlich ganz gut, wenn man so als Korrektiv ein bisschen auch jemanden hat, der sich auch da in diesen Texten vielleicht ein bisschen auskennt, dass man ein bisschen mit so andere Perspektiven reinkriegt, nicht, dass man so eine ganz eigene schräge Sicht entwickelt. Ja, und so eine eigene Religion kreiert. Aber ich glaube, es ist immer so dieser Spannungsbogen, auf der einen Seite diese traditionellen Interpretationen zu hören, da muss man es immer für den eigenen Alltag umsetzen. Was bedeutet das für mich? Also Großzügigkeit zum Beispiel, also das ist Teil der Tradition, ist Teil der Liste der Paramita. Gut, aber dann habe ich immer noch die Frage, was bedeutet für mich Großzügigkeit in meinem Alltag? Wie setze ich persönlich Großzügigkeit um? Und das ist dann das Interessante, was für mich wichtig ist, denke ich mir. Und da können die Texte Inspiration sein, also Beispiele, wie das Leute vor 100 Jahren für sich umgesetzt haben, vor 200 Jahren, okay. Aber das sind vielleicht dann nicht meine Themen, also muss ich den Begriff irgendwie anders für mich interpretieren. Und bei der sozusagen Großzügigkeit als Gegenmittel von Gier ist ja auch wieder interessant. Also was bedeutet für uns Gier? Und da gibt es jetzt auch verschiedene Listen. Und die eine Liste, die mir sozusagen immer wieder im Kopf auftaucht, habe ich jetzt leider in dem Text nicht gefunden. Bin mir auch nicht sicher, ob das hier in dem Buch, ob ich den Text mit aufgenommen habe. Aber das ist eine Einteilung der Gier. Und die Gier ist sozusagen, hat auch wieder verschiedene Perspektiven. Und das für mich, finde ich, am eindrücklichsten Bild, wo die Gier auftaucht, ist das Rad vom Samsara. Und das ist der innere Kern, wo es diese drei Tiere gibt, die ich immer wieder durcheinander bringe. Der Hahn, die Schlange und das Schwein. Oder irgend noch ein Tier. Also es sind drei Tiere, symbolisieren die drei Geistesgifte, die Verwirrung, die Gier und die Aversion. Und das ist der Antrieb, der dieses ganze Drumherum, sprich die ganze verwirrte Welt, in Gang hält. Und das ist, finde ich, erstmal ein interessantes Bild, Weil verwirrte Welt, wenn wir uns sozusagen in unserer Umwelt umschauen, könnte man aus buddhistischer Sicht sagen, da gibt es viele verwirrte Leute, die irgendwelchen imaginären Zielen hinterherjagen und glauben, sie werden damit glücklich und eigentlich dreht sich die Spirale nur noch viel schneller. Und das ist eine Form von Gier. Und die Liste, die ich im Kopf hatte mit Gier, oder die Definition, die traditionelle Definition, unterscheidet die Gier in drei verschiedene Formen von Gier. Die Gier, die wir am besten kennen, glaube ich, ist die Gier nach Sinneseindrücken. Und Sinneseindrücke bezieht sich auf alle sechs Sinne im buddhistischen Sinne. Also die Gier nach angenehmen Bildern, Seheindrücken, die Gier nach angenehmen Hörerlebnissen, also schöne Musik zum Beispiel, könnte man sagen, die Gier nach angenehmen Geschmackserlebnissen, also tolles Essen zum Beispiel, die Gier nach angenehmen Gerüchen, ja, Duftöle, keine Ahnung, was das sein könnte. Dann die Gier nach angenehmen Körperempfindungen, also wenn ich mich gut fühle, angenehm. Und die Gier nach, also nach positiven Denkobjekten eigentlich, wäre die traditionelle Übersetzung und bedeutet nichts anderes als alle angenehmen Vorstellungen, die ich mir machen kann. Also alle kognitiven, positiven Konzepte. Und jetzt kann man fragen, was heißt das denn eigentlich, positive kognitive Konzepte? Und da gibt es dann die zweite und dritte Definition oder Aspekt der Gier, die das, finde ich, in meinem Verständnis ein bisschen klären. Also bleiben wir nochmal bei den angenehmen Sinneseindrücken. Ja? Also ich glaube, es ist klar, dass wir vom Körperlichen her natürlich immer uns angenehm fühlen wollen und alles tun, damit es uns gut geht, körperlich. Das ist irgendwie ganz natürlich und das kann aber natürlich zu einem irren Zwang werden. Und das kann zu einer irren Vermeidungsstrategie werden, dass wir die Dinge, die unangenehm sind, gar nicht mehr wahrnehmen möchten. Also immer nur noch irgendwelchen positiven Dingen hinterherjagen. Und der Leidensaspekt dieser ganzen unterschiedlichen Gierformen ist dieses innere Getriebensein. Also dieses Gefühl, ich brauche noch das und das, um glücklich zu sein. Und das ist der Antrieb für das Rad von Samsara. Das ist sozusagen, das gibt eigentlich die Energie, ist diese Illusion, dass ich noch irgendetwas brauche. Und das Gegenkonzept ist das, was John Kabat-Zinn immer sagt, nowhere to go, nothing to do. Das heißt, dass wir lernen, in uns zu ruhen, in unserem eigenen Rhythmus und Tempo zu gehen und die Dinge zu tun, die sinnvoll sind und nicht diesem inneren Getriebensein anheimfallen. Das ist, glaube ich, eine Ebene von Gier, die ist sehr gut körperlich auch wahrnehmbar. Das kennen wir alle, glaube ich. Jetzt gibt es aber die zwei anderen Definitionen von Gier oder Aspekte von Gier. Und die sind eigentlich sehr abstrakt, wenn man sie in den Texten liest. Und selbst in den Kommentaren findet man da nicht wirklich gute Erklärungen, die man so eins zu eins in den Alltag umsetzen kann. Das ist einmal die Gier nach Sein und die dritte Art der Gier ist die Gier nach Nicht-Sein. So, das ist jetzt mächtig abstrakt. Wie ich das für mich fülle, und das sind diese Zyklen, die ich meine, dass man immer wieder so mit bestimmten Konzepten die so auf denen herumkaut und irgendwann hat man so für sich so eine Definition dafür, eine Interpretation. Was heißt die Gier nach Sein? In meinem Verständnis sind das sämtliche Anerkennungsstrategien. Das heißt, dass ich etwas darstellen möchte, damit ich das Gefühl habe, ich bin jemand, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Und was wir heute ja so bei dem Eingangs bisschen Smalltalk besprochen haben, dass wir oft oder viele Menschen über externe Gegenstände sich selbst versuchen aufzuwerten. Also indem ich ein tolles Auto habe, bin ich toll. Indem ich ein tolles Haus habe, bin ich ein toller Typ. Indem ich ein tolles Boot habe, bin ich mächtig und wichtig. Und das sind eigentlich alles Strategien, wo ich über externen Besitz oder Dinge, die ich habe oder glaube haben zu müssen, eigentlich mich selbst aufwerte. Aus dem tiefen Gefühl, dass ich mir selbst nicht genug bin. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und das Interessante ist, dass Alfred Adler, also ein Psychoanalytiker in den 20er, 30er Jahren, ein Schüler von Sigmund Freud, der hat diesen Prozess dieser Aufwertungsstrategien schon vor 100 Jahren beschrieben. Also, dass Menschen, die, und er hat das beschrieben an körperlichen Missbildungen, dass diese Menschen oft als Kompensation zu ihrem Gefühl der Minderwertigkeit extreme Höchstleistungen bringen, um sozusagen sich selbst zu beweisen, sie sind doch jemand, sie sind doch wichtig. Ja, und vielleicht bei den Jugendlichen oder manchen Jugendlichen machen die das über die Schuhe, dass die besonders tolle Schuhe tragen, um dann zu zeigen, ja, ich bin wichtig oder ich bin wertvoll. Und ich glaube, das haben wir wahrscheinlich alle so unsere eigenen Strategien. Und auch hier ist wie sagt man, die Menge macht das Gift, aber da gibt es irgendwie von Paracelsus. Die Dosis macht das Gift, glaube ich, heißt das richtige Zitat. Ich glaube, auch hier muss man so ein bisschen für sich selbst schauen. Also wo wird es bei einem so ein bisschen zwanghaft? Wo wird es so getrieben? Ja? Wo verliert es diesen spielerischen Aspekt? Dass ich sozusagen in mir ruhe und trotzdem Sachen mache und aber weiß, wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Also ich glaube, das macht so ein bisschen den Unterschied im Alltag. Wenn ich einenge und glaube, bestimmte Sachen machen zu müssen, bestimmte Schuhe haben zu müssen, um irgendwie, dann werde ich sozusagen starr und eingeengt oder kann ich das locker machen? Kann ich die Dinge genießen? Und das ist für mich so mein Verständnis dieses Begriffes von Gier nach Sein. Jemand sein zu wollen, der man glaubt, sein zu müssen. Und dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich dann die Gier nach Nicht-Sein? Und meine Bedeutung oder Interpretation ist, dass manche Menschen darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, nicht wertvoll zu sein. Also, dass sie sozusagen glauben, sie sind besonders schlecht. Und das ist diese ganze Schuldgefühlsproblematik oder fehlendes Selbstwertgefühl. Und auch da gibt es auch so eine Dynamik. Also wer ist am schlechtesten drauf? Oder wer ist sozusagen, fühlt sich am schlechtesten? Und man kann auch über sozusagen, dass es einem schlecht geht, Anerkennung bekommen. Und dieses in Wien sagt man Raunzen oder Jammern, ist so eine Strategie. Ja? Also treffen sich Leute, jammern die ganze Zeit über die schlechte Welt und fühlen sich danach eigentlich ganz gut. Das ist ja interessant eigentlich. Ja? Aber die haben so einen Bestätigungsmechanismus ins Negative. Und auch das kann ein Problem werden, denke ich mir. Oder wenn man in dem Wahn glaubt oder lebt, dass man wirklich überhaupt nichts wert ist. Und das geht dann so ein bisschen in die Richtung Depression, und auch das ist nichts anderes, aber ich meine, ich kann da nicht so richtig gut drüber reden, aber es hat zumindest viele Aspekte von kognitiver Fehleinschätzung eigentlich. Und es gab einen Depressionsforscher, in den 50er, 60er Jahren, der die erste Depressionstherapie entwickelt hat. Aaron Beck nannte, also hieß der. Und der hat gesagt, dass ein Großteil von Depressionen sind, wie hat er das formuliert, fehlerhaftes Denken. Zum Beispiel, dass man sich irgendeine Vorstellung kreiert, wie man sein sollte. Dann vergleicht man sich mit dieser Vorstellung, stellt fest, man ist nicht so und fällt in ein tiefes Loch, ist verzweifelt. Und er sagt, da benutzt man Denken in einer falschen Art und Weise. Also muss man jetzt erforschen, wie man sich über seine kognitiven Denkprozesse selbst das Bein stellt. Und das ist Teil dieser Therapie. Also die kognitive Therapie gegen Depressionen nennt sich sein Ansatz. Und das hat sehr viel mit Buddhismus zu tun. Das heißt, im Buddhismus machen wir ja auch nichts anderes, als eigene einengende Muster uns anzuschauen und zu schauen, ist das wirklich realitätsadäquat? Hilft uns diese Einschätzung? Hilft uns dieser Umgang mit eigenen Gedanken? Oder können wir anders mit den Gedanken umgehen? Und das wären so diese drei Aspekte der Gier, die ich finde, für mich zumindest, einen Großteil des Irrsinns um uns herum für mich zumindest teilweise nachvollziehbar machen. Seien das jetzt diese GTI-Freaks mit ihrem polierten Autochen und goldenen Motorblock oder was auch immer, ja, die ja sozusagen über ein externes Objekt sich selbst aufwerten möchten. Oder seien das die dicken Mercedes-Fahrer, ja, die zeigen wollen, wie wichtig sie sind und wie toll sie sind. Bis in die Politik im Prinzip. Also, dass man irgendwie der Wichtigste ist im ganzen Kabinett und dass es dann so eine Konkurrenz gibt, wer ist da noch wichtiger? Und dann schaut man immer diese Popularitätsparameter an und so. Das hat ja sehr viel mit Aufwertungsstrategie und mit Gefühl von, boah, ich muss der Wichtigste sein oder ich bin der Wichtigste. Und eigentlich, wenn man Alfred Adler ernst nehmen würde, heißt das nichts anderes als, da es muss ein mächtiger Minderwertigkeitskomplex dahinter sein, dass man auf so einem Trip ist, um das zu kompensieren. Kann natürlich nicht in die Leute hineinschauen. Aber ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man bei sich selbst schaut, habe ich solche Kompensationsmechanismen, wo ich eigentlich so ein inneres Gefühl von Minderwertigkeit ausgleichen möchte. Wir haben das wahrscheinlich alle so ein bisschen und ich denke, dass die Übung ist, wirklich diese Freundlichkeit für uns zu entwickeln und einfach üben, uns und auch unsere nähere Umgebung so anzunehmen, wie sie einfach ist. Mit den hellen Seiten und mit den dunklen Seiten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Lebenspraxis, bei uns selbst uns so anzunehmen und dann zu entscheiden, was wollen wir ändern. Und andere Menschen auch so anzunehmen, auch wenn es uns manchmal nicht so einfach fällt. Aber ich glaube, man lebt leichter, wenn man freundlich zu sich selbst und zu anderen Menschen ist. Und nicht so getrieben. Danke.